Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Heute ist es soweit, Sie haben es auch schon gehört, die gesetzlichen Krankenkassen beginnen damit, für alle Versicherten, die nicht widersprochen haben, eine elektronische Patientenakte anzulegen in bestimmten Bundesländern. Wir tragen die Argumente dafür und dagegen zusammen, um Ihnen bei der Abwägung zu helfen. Außerdem gibt es ein neues, ein objektives Portal, zudem kostenlos, auf dem Sie vergleichen können, welches Girokonto für Ihre Bedürfnisse am günstigsten ist. Und für alle, die die Nase voll haben von Elon Musks Plattform X, nochmal ein kurzer Überblick über die Alternativen. Passt das Blutdruckmedikament zum Diabetesmedikament? Wer mit der elektronischen Patientenakte soll sich das ändern, dass Ärzte von anderen Diagnosen und Medikationen bei anderen Kollegen erfahren? Heute startet diese Patientenakte in einigen Bundesländern, in Hamburg, in Nordrhein-Westfalen und in der Modellregion Franken, in einigen Testpraxen. Und ist wie alles Digitale in Deutschland umstritten. Der Chaos Computer Club, die Deutsche AIDS-Hilfe und auch die Verbraucherzentrale Bundesverband warnen davor, sie zu früh unter die Leute zu bringen. Tom Funke mit dem aktuellen Stand.
Schon seit rund 20 Jahren wird an der elektronischen Patientenakte, kurz EPA, gearbeitet. Seit 4 Jahren gibt es sie auf Antrag. Jetzt soll sie für alle kommen, die nicht widersprechen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD lobt im vergangenen Jahr, die EPA sei das größte Digitalprojekt Deutschlands. In einem vor kurzem veröffentlichten YouTube-Video des Bundesgesundheitsministeriums wirbt Lauterbach erneut für die EPA. Sie biete
eine viel sichere Verschreibung von Arzneimitteln. Die Medikationsliste ist da. Man hat einen vollen Überblick über die Behandlung des Patienten, auch bei anderen Ärztinnen und Ärzten. Und somit ist die Behandlung schneller und besser.
Zudem betont Lauterbach bei einem Besuch einer Arztpraxis Anfang Januar in Köln, die Daten der Bürger in der digitalen Patientenakte seien vor Hackerangriffen sicher. Daran gibt es aber seit Ende vergangenen Jahres Zweifel. Der Chaos Computer Club CCC warnt, die der EPA zugrunde liegende digitale Infrastruktur weise Sicherheitslücken auf, sei hackbar. Die EPA in ihrem aktuellen Zustand jetzt auszurollen, sei angesichts ihrer besorgniserregenden Sicherheitsprobleme eine falsche Entscheidung, erklärt der Sprecher des CCC, Calvin Baus, am 14. Januar. Denn die Behauptung, dass die EPA sicher sei, treffe nicht zu. Die für die digitale Gesundheitsinfrastruktur zuständige nationale Agentur Gematik reagiert in einer Stellungnahme Ende Dezember auf die Vorwürfe. Sie schreibt:
Die vom Chaos Computer Club vorgestellten Angriffsszenarien auf die neue EPA wären technisch möglich gewesen. Die praktische Durchführung in der Realität aber nicht sehr wahrscheinlich, da verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Dazu zählen zum Beispiel die illegale Beschaffung eines Institutionsausweises, der dazugehörigen PIN, der Vertrag mit einem Zugangsdienst und eine technisch komplexe Manipulation. Unberechtigte Zugriffe auf die EPA sind strafbar und können nicht nur Geld, sondern auch Freiheitsstrafen nach sich ziehen.
Wie diese drohenden Strafen potenziell kriminelle Personen wirklich davon abhalten sollen, die EPA anzugreifen, dazu schweigt die Gematik. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung will sich die jetzt beginnende Testphase ganz genau anschauen. Es müsse unbedingt sichergestellt sein, dass die beschriebenen Sicherheitslücken geschlossen sind. Die EPA müsse fehlerfrei funktionieren und sicher sein. Das, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung, sei Grundvoraussetzung für die Akzeptanz sowohl bei Praxen als auch bei Patientinnen und Patienten. Die jüngst verstärkt aufkommenden Sicherheitsbedenken spalten auch die Ärzteschaft. Der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt rät seinen Patientinnen und Patienten aktuell von der Nutzung der EPA ab. Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen, Michael Hubmann, empfiehlt Eltern sogar aktiv zu widersprechen.
Prinzipiell ist es eigentlich eher unvernünftig, der elektronischen Patientenakte zu widersprechen,
sagt hingegen Uwe Janssens, Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, und führt gegenüber dem Deutschlandfunk aus:
Gerade in der Notfallmedizin haben wir es mit kritisch kranken Patienten zu tun, die zum Teil gar nicht bei Bewusstsein sind oder nur eingeschränkt bei Bewusstsein sind. Und da ist es von besonderer Bedeutung, dass wir die wichtigen Informationen, den Medikamentenplan, die Begleitdiagnosen, die die Begleiterkrankung direkt zur Verfügung haben, damit wir die Patienten genau, passgenau behandeln können, vor dem Hintergrund ihrer Medikamente und Begleiterkrankungen.
Die EPA sei sicher, sagt Janssens. Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es nie im Leben, nirgendwo. Die Menschen, die der EPA widersprechen, würden eine große Chance auf bessere Versorgung verpassen. Das sieht auch Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale NRW ähnlich und führt aus:
Ich als Patient habe doch bislang sehr wenig Einblick über meine Gesundheitshistorie. Das soll sich jetzt mit der EPA ändern. Sie haben künftig, weil die Ärzte bestimmte Unterlagen ja einstellen müssen und sie auch Bestimmtes wünschen können, was rein soll, haben sie eine eigenen Gesundheitsordner, den sie sich über die Jahre aufbauen und können dann ihre Gesundheitshistorie langfristig auch nachverfolgen. Chronisch kranke Menschen sammeln ja im Laufe ihres Lebens doch schon einiges an medizinischen Unterlagen an.
Die Nutzung der EPA wird zunächst in teilnehmenden Praxen, Apotheken und Krankenhäusern in den Modellregionen Hamburg, Franken und Nordrhein-Westfalen erprobt. Später soll dann die Einführung in ganz Deutschland erfolgen. Patientinnen und Patienten können ihre Akte per App aktiv pflegen, beispielsweise bestimmten Ärzten nur ein zeitweises Zugriffsrecht einräumen. Später soll es auch eine Version für den Computer geben. Und auch der komplette Widerspruch gegen die ganze Akte ist nach dem heutigen Datum weiter möglich. Vorhandene Daten müssen die Krankenkassen dann löschen.
Ab heute wird die elektronische Patientenakte in Teilen von Deutschland erstmals ausprobiert. Schweden hat sie schon seit 2012. Jeder Termin bei Ärztinnen und Ärzten, jeder Befund und jedes Rezept wird darin gespeichert. Was können wir von den Schweden lernen? Johann Weckenbrock.
Als Jessica vor 4 Wochen vom Fahrrad stürzte, war der Stockholmerin schnell klar, damit muss ich zum Orthopäden. Die Diagnose: Kreuzbandriss. Danach schaut sie auch bei ihrer Hausärztin vorbei und bespricht ihre Diagnose. Gemeinsam schauen die beiden auf die Gesundheits-App in Jessicas Handy.
Hier schreibt die Orthopädin Fahrradunfall und noch ein paar andere Fachausdrücke, die ich nicht ganz verstehe.
Nicht nur Jessica, sondern auch ihre Hausärztin Katharina Schmidt-Mende hat Zugriff auf die Daten des Orthopäden, dank der digitalen Akte in Schweden. Schmidt-Mende kommt aus Deutschland und arbeitet als Allgemeinmedizinerin in Stockholm. Online sieht sie alle Diagnosen von Jessicas anderen Ärzten und kann auf diesem Vorwissen aufbauen.
Und dann kann ich sagen, okay, ich sehe, was du hast, dann kriegst du jetzt von mir noch ein Schmerzmittel, was dir passt. Da muss sie nicht quasi zu dem Orthopäden erst wieder hingehen. Ich könnte auch zum Beispiel auf Basis von deren Informationen hier ihr eine Krankenschreibung machen.
Die digitale Akte gibt es in Schweden schon seit etwa 13 Jahren. Jessica ist zufrieden damit, denn die App übernimmt die Kommunikation zwischen den Ärzten und Jessica muss sich keine Diagnosen mehr merken. In der App klickt sie eine Notiz von Katharina Schmidt-Mende an, das Rezept für das Schmerzmittel.
Dann kann ich das Medikament online bestellen, bezahlen und angeben, dass mein Mann es für mich abholt. Das Leben ist mit der App so viel einfacher.
Nicht nur das, findet Jessica. Die digitale Kommunikation zwischen den Ärzten mache auch Diagnosen schneller möglich. Das hat sie vor einigen Jahren selbst erfahren.
Vor 10 Jahren ist mein Bruder gestorben und ich war deshalb in Therapie. Dann bekam ich plötzlich Magenschmerzen. Dass das beides miteinander zu tun hatte, haben meine Ärzte nur erkannt, weil sie sich ein vollständiges Bild machen konnten.
Ein vollständiges Bild mit sensiblen Daten ist nicht nur interessant für Ärzte, sondern auch für Hacker. Eine Sorge, die viele in Deutschland haben, wenn die elektronische Patientenakte eingeführt wird. Dass Gesundheitsdaten aus der App gehackt werden, kommt in Schweden selten vor, sagt zumindest Sophie Zetterström. Sie arbeitet für den Online-Dienstleister, der die Daten verwaltet. Hackerversuche gäbe es aber ständig. 2019 waren sie erfolgreich und kamen an Aufzeichnungen von 2,7 Millionen sensible, ungeschützte Telefongespräche zwischen Patienten und ihren Ärzten.
Das war ein sehr unglücklicher Vorfall in der Region Stockholm. Die beiden Unternehmen, die dafür verantwortlich waren, mussten den Patienten Schadenersatz zahlen. Und es wurden viele Maßnahmen ergriffen, damit das nicht noch einmal passiert.
Jessica macht sich keine großen Sorgen um ihre Daten.
Gefahren lauern doch überall in der Welt, bei allem, was man macht. Ich benutze ja zum Beispiel auch Online-Banking auf meinem Handy. Hier auf dem Telefon ist nun mal mein ganzes Leben drauf.
So viel aus Schweden. Wie weit kostet mein Girokonto im Monat? Gibt es die Kreditkarte dazu umsonst? Wo ist es am teuersten, das Konto zu überziehen? Ganz ehrlich, da blickt doch kaum jemand durch. Die EU-Kommission will das schon lange übersichtlicher machen. Bis Oktober 2018 sollte Deutschland eine staatlich zertifizierte Vergleichsplattform einführen für Girokonten. Jetzt endlich, mit 6,5 Jahren Verspätung, geht die Vergleichsplattform heute online. Micha Erhardt berichtet.
Sein Geld auf dem Girokonto verwalten kann einiges Geld kosten. Zum Beispiel beim HVB Platinum-Konto der UniCreditBank. Das ist die italienische Großbank, die den Versuch gestartet hat, die Commerzbank zu schlucken. Zwar kann man mit dem Platin-Konto bis zu 99 Nebenkonten führen, dafür kostet der Spaß aber knapp 50 € im Monat an Kontoführungsgebühren. Es sind die zweithöchsten Kontogebühren in der Vergleichsliste der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Deren Vorteil beschreibt BaFin-Verbraucherschutzexperte Ulf Linke so.
Wir haben 6.900 Kontenmodelle momentan. Das ist der komplette Markt, der da abgedeckt wird. Und da können Sie angefangen nach dem Namen, nach der Kontoführungsgebühr, nach den Sollzinsen, nach der Anzahl der Geldautomaten etc. sich selber durch diese Filter das Kontenmodell raussuchen, was für Ihre persönlichen Bedürfnisse am besten passt.
Kontenvergleich.bafin.de lautet die Webadresse für kontosuchende oder wechselwillige Verbraucher. 1.100 Banken und Finanzdienstleister liefern seit September dem Portal ihre Daten.
Die Daten sind aktuell. Die Anbieter müssen, wenn sich an ihren Konditionen was ändert, binnen 3 Geschäftstagen das bei uns korrigieren oder aktualisieren.
Im Unterschied zu bisher existierenden Vergleichen verfolgt die Finanzaufsicht natürlich kein eigenes finanzielles Interesse. Mit dem Girokontenvergleich setzt die Aufsichtsbehörde eine EU-Richtlinie um, die schon Ende 2018 hätte kommen sollen. Eine durch die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD anvisierte Lösung durch den Privatanbieter Check24 scheiterte. Übergangsweise war dann Stiftung Warentest in die Bresche gesprungen und hatte ihren normalerweise kostenpflichtigen Vergleich von knapp 470 Girokonten zeitweise kostenfrei online gestellt. Mit dem BaFin-Kontenvergleich hat die jahrelange Dauerbaustelle des unabhängigen Girokontenvergleiches nun ein Ende gefunden.
Verbrauchern zu ermöglichen, Kontomodelle, die durchaus sehr komplex sein können, leider besser vergleichen zu können, ist sicherlich ein guter Schritt.
Unterstreicht Dorothea Mohn, die Expertin beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Verbraucherschützer dringen seit langem auf eine funktionierende Umsetzung der EU-Richtlinie im Sinne des Verbraucherschutzes.
Also es ist schon wirklich gut, dass Verbraucher künftig ihre Kriterien für die Kontoauswahl nun eingeben können und sich sicher sein können, dass nicht im Hintergrund irgendein Interesse steht daran, auch Geld zu verdienen.
Das ist zweifelsohne positiv für Verbraucher. Allerdings muss man trotzdem noch in die Details klicken, um herauszufinden, wo die versteckten Kosten und die Vor- und Nachteile einzelner Angebote tatsächlich liegen. Unter den Girokonten lassen sich bei der Finanzaufsicht auch sogenannte Basiskonten herausfiltern. Denn die Banken sind seit 2016 verpflichtet, ein Zahlungskonto für alle Menschen anzubieten, auch wenn sie es sozial und wirtschaftlich schwer haben, wie das etwa bei wohnungslosen Menschen der Fall ist. Der Vergleich zeigt, Basiskonten können bis zu 30 € pro Monat kosten. Verbraucherschützerinnen wie Dorothea Mohn sprechen von Abwehrkosten, Gebühren also, die prekär lebende Menschen abschrecken sollen, ein Basiskonto zu eröffnen. Insgesamt stellt sich die Frage, ob durch das neue und neutrale Angebot mehr Menschen den Schritt wagen, Konten zu vergleichen und möglicherweise zu besseren und für sie günstigeren Modellen zu wechseln. Das wird durch den Vergleich durchaus attraktiver. Was sich noch zeigen muss, ist, ob die BaFin das neue Angebot aus ihrem laufenden Budget stemmen kann. Denn so ist es bislang vorgesehen. Je mehr Anfragen von Verbrauchern aber kommen, desto schwieriger wird das.
Elon Musk ist ein Free Speech Aktivist. Es soll nichts geben, was man nicht sagen darf. Das merkt man der Plattform X, früher Twitter, deutlich an, seit er sie übernommen hat. Sie ist ein aggressiverer, teilweise radikaler Raum geworden. Deshalb haben sich viele Medien, Hochschulen und Forschungsinstitutionen bereits dort verabschiedet. Wer das auch gerne tun möchte, Andreas Reinhardt hat in aller Kürze ein paar Alternativen parat.
Mit aktuell mehr als 25 Millionen Nutzenden ist Blue Sky sicherlich der Aufsteiger unter den X-Alternativen. Das Projekt wurde von Jack Dorsey ins Leben gerufen, als er noch Chef von Twitter war. Daher wirkt Blue Sky in der Nutzung fast so wie Twitter damals. Der Newsfeed ist chronologisch, also die neueste Meldung steht oben. Es gibt praktische Starterpakete, bei denen es Listen mit Vorschlägen gibt, welchen Accounts oder Themen ich folgen könnte. Das macht den Einstieg einfach.
Das dezentrale Netzwerk Mastodon
ist eine offene Plattform, die es schon seit 2016 gibt und die aus vielen tausend dezentralen Servern besteht. Es sollen mehr als 15 Millionen Nutzer angemeldet sein. Die Plattform kann anfangs etwas verwirrend empfunden werden, punktet aber mit einem guten Datenschutz. Ich muss mir zunächst eine sogenannte Instanz aussuchen und mich dort anmelden. Das sind oft thematisch untergliederte Verzeichnisse. Es gibt Instanzen für Vereine, für Programmierer, für Geschichts- oder Politikinteressierte, zum Thema Klima und so weiter.
Threads als Ableger von Meta.
Der US-Konzern Meta hat nicht nur Facebook, Instagram und WhatsApp, sondern auch Threads. Jeder, der ein Insta-Konto hat, kann auch gleich bei Threads mitmachen, mit denselben Zugangsdaten. Deshalb ist die Zahl der angemeldeten Nutzer mit über 300 Millionen auf dem Papier riesig groß. Ein Vorteil ist, dass ich Posts parallel bei Threads und als Story bei Instagram veröffentlichen kann. Wer gerne die Angebote von Meta nutzt, für den ist Threads sicher ein Blick wert.
Und jetzt schauen wir auf die Grüne Woche in Berlin. Die gibt es ja seit fast 100 Jahren als Messe für Landwirtschaft und Ernährung. Damals war nämlich noch lange nicht absehbar, dass immer weniger Bauern immer mehr Menschen satt kriegen würden. Diesmal ist die Grüne Woche überschattet von der Maul- und Klauenseuche. Die führt dazu, dass viele Länder außerhalb der EU uns kein Fleisch mehr abkaufen. Bauernpräsident Joachim Ruckwied hat die Grüne Woche heute eröffnet. Jule Reimer ist dort. Ist die Maul- und Klauenseuche das dominante Gesprächsthema dort?
Also die Maul- und Klauenseuche wird jedenfalls wichtig sein, aber da bis jetzt ja nur in einem Hof nachweislich eine Infektion aufgetreten ist, es handelt sich um Wasserbüffel, also nicht um ganz dichten Tierbestand, besteht vielleicht auch die Chance, dass sich das nicht ausbreitet. Das ist was anderes, als wenn jetzt ein großer Milchviehbetrieb betroffen ist. Aber natürlich in dieser Sperrzone müssen die Milchkühe trotzdem gemolken werden. Die Milch muss weggekippt werden. Die Ferkelzüchter, die Mester von Schweinen, die haben eigentlich einen durchgetakteten Durchlauf. Das heißt, das wird alles nicht ganz einfach. Und wir haben ja schon Exportverbote von Drittländern. Also in der Europäischen Union kann Deutschland noch seine Waren verkaufen. Aber da ist halt die Frage, wie das weitergeht letztendlich. Aber gleichzeitig, man muss auch sehen, die Bundestagswahl steht vor der Tür und alle wollen ihre Forderungen präsentieren. Hier sind ja die ganzen Agrarlobbyverbände, die Pflanzenzüchter, der Tierschutzbund, die Agrarchemieunternehmen und die werden ihre Wünsche unterbringen.
Und wer auch seine Wünsche unterbringen wird, ist der Präsident des Bauernverbandes, der muss ja immer schon qua Amt ein bisschen klagen, wie schlecht alles läuft für die Bauern. Jetzt aber mal von der Maul- und Klauenseuche abgesehen. Stimmt das insgesamt?
Das Wirtschaftsjahr von Mitte 2023 bis Mitte 2024 lief jedenfalls nicht so schlecht, wie Joachim Ruckwied in Vorabmeldung das dargestellt hat. Es lief schlechter angesichts der enormen Gewinnsteigerungen in den beiden Vorjahren. Der russische Angriffskrieg hatte ja nach 2022 oder ab 2022 die Preise erheblich getrieben und die Lieferketten waren durch Corona durchgeschüttelt. Und das hat eben den Agrarbranche, vor allen Dingen den großen Unternehmen, 2 Jahre in Folge Gewinnsteigerungen von jeweils 40-50% beschert. Und jetzt ist das halt runtergegangen um gut ein Drittel. Klar, aber es ist immer noch ein gutes Ergebnis.
Die wirtschaftliche Situation ist also gar nicht so schlimm. Aber die Frage ist auch, wie die Bauern ihre Ernte oder ihr Fleisch denn eigentlich erwirtschaften. Und da wird jetzt klar, diese Reformansätze, die es seit 4 Jahren in Deutschland gab, dass man sagt, naturfreundlicherer Ackerbau, wir setzen mehr auf Tierwohl, die sind eigentlich grosso modo tot. Was hat sie abgewürgt?
Du meinst damit die Borchert-Kommission zur Reform der Tierhaltung und die Zukunftskommission Landwirtschaft. Das waren ja breit besetzte Kommissionen mit Agrarvertretern, Umweltverbänden im Handel, der Ernährungsindustrie. Und da herrschte in der Tat 2021 Aufbruchsstimmung. Die Tierhalter wollten aber verlässliche Zusagen, wenn sie jetzt ihre Ställe umbauen, mit mehr Platz. Und das kostet natürlich Geld. Und die Politik war da nur begrenzt bereit, das Geld erstmal bereitzustellen. Dann kam ja außerdem noch 2023 das Bundesverfassungsgericht und erklärte die Umwidmung der Milliarden nicht genutzter Corona-Hilfsgelder in den Klima- und Transformationsfonds als nicht rechtmäßig. Ja, und dann waren ja sowieso alle Ausgaben tabu.
Wird es nach der Bundestagswahl wieder neue Impulse für naturfreundlicheren Ackerbau, für mehr Tierwohl geben?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie stark sich die Parteien der Realität stellen werden. Denn die derzeitige Landwirtschaft verursacht ja auch Kosten. Also zu große Mengen Fleisch und Wurst befördern Krankheiten. Je größer und je enger die Ställe, desto mehr Tiere, desto verheerender wirken Seuchen. Zu viel Dünger und Pestizide steigern auf den ersten Blick die Erträge, laugt aber die Böden aus, trägt zum Insektensterben bei. Die Zukunftskommission hatte ja ausgerechnet, dass die Schäden an der Natur in Höhe von 90 Milliarden Euro auftreten und Gesundheitskosten in Höhe von 60 Milliarden Euro, wenn wir mit unserem Ernährungssystem und unserer Landwirtschaft so weitermachen.
Jule Reimer von der Grünen Woche. Vielen Dank.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Wenn man Influencern im Internet glaubt, dann sind sogenannte Mystery-Boxen dort gerade ein Trend. Dahinter verbergen sich Pakete, die zusammengestellt werden aus Retouren. Also man kauft dann quasi blind, ohne zu wissen, was drin ist. Auch die Stiftung Warentest hat sich überraschen lassen.
Wir haben hier ein ganz buntes Sammelsurium an Sachen. Zum Beispiel ein paar Badelatschen. Dann haben wir hier so eine bunte Textilie, von der ich gar nicht weiß, was es sein könnte. Vielleicht ein Tischläufer, vielleicht ist aber auch eine Fußmatte, eine Glühbirne.
Warentesterin Kirsten Schikira war in der Tat überrascht, was sich so alles unter anderem in einer Mystery Box befinden kann. Die Produkte stammen aus einem 5-Kilo-Paket für rund 80 Euro. Mystery Boxen können im Internet bestellt oder im kleineren Maßstab auch an Automaten gezogen werden, die beispielsweise in Einkaufszentren stehen. Es handelt sich meist um Waren, die Retouren aus dem Online-Geschäft sind. Die Kundinnen und Kunden wissen vorab nicht, was in den Boxen drin ist, weshalb die Anbieter gerne von Überraschungspaketen sprechen, deren Wert vielleicht den Kaufpreis übersteigen kann, etwa wenn ein neues und aktuelles Smartphone verschickt wird. Doch eines gleich vorab: In der Stichprobe der Stiftung Warentest waren solch begehrte Produkte nicht enthalten. Stattdessen viele unbekannte Marken und so einiges wirkte billig.
Es war deshalb auch sehr schwierig, den Preis zu bestimmen. Zum Teil haben wir es über die Google-Bildersuche gemacht. Zum Teil ließ es sich gar nicht bestimmen. Es waren sehr, sehr wenige Markenartikel darunter. Das kann ich zusammenfassend sagen.
Trotz des sicherlich vorhandenen Überraschungseffekts sind bei Mystery-Boxen somit Enttäuschungen wohl vorprogrammiert, so die Warentester. Was viele Kundinnen und Kunden nicht wüssten, auch bei solchen Einkäufen mit unbekanntem Inhalt gilt das Widerrufsrecht. Kirsten Schikira.
Bei Online-Bestellungen hat man 14 Tage Zeit, um vom Kaufvertrag zurückzutreten, wenn mir der Inhalt jetzt gar nicht zusagt. Was nicht geht, ist so eine Art Teilwiderruf. Das ist nicht möglich, dass ich sage, ach, das und das gefällt mir jetzt ganz gut und dieses Ladekabel könnte ich vielleicht doch teuer verkaufen und den Rest schicke ich zurück. Das geht nicht.
Wer Überraschungsboxen allerdings am Automaten oder im Geschäft kauft, hat kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch. Möglich ist es aber auch in solchen Fällen, defekte oder mangelhafte Ware zu reklamieren. Und bei Online-Bestellungen sollte man zudem wissen, dass es auch hier einige schwarze Schafe gibt, die das Rückgaberecht umgehen wollen oder die wahre Nachbestellung erst gar nicht liefern. Warentesterin Kirsten Schikira rät zu Skepsis, es sei sinnvoll, den Anbieter vorab zu überprüfen.
Gibt es da ein Impressum? Wie sind die Bewertungen von Kunden? Und wenn da wirklich ganz schlechte Bewertungen sind, würde ich schon mal Abstand nehmen. Und ansonsten gibt es von den Verbraucherzentralen eine Website, fakeshopfinder.de. Und da findet man wirklich sehr gute Hinweise darauf, ob so ein Anbieter seriös arbeitet oder nicht.
Handelsexperten gehen davon aus, dass es jährlich mehr als 500 Millionen Retouren von Online-Bestellungen in Deutschland gibt. Die Idee, dass Dass solche Waren vielleicht doch noch eine sinnvolle Verwendung finden, sei eigentlich gut, so die Stiftung Warentest. Allerdings sei die Chance, dass der Inhalt einer Mystery Box auch wirklich gefällt, eher gering. Vielleicht könne aber das ein oder andere noch auf dem Flohmarkt oder über ein Anzeigenportal weiterverkauft werden.
Dieter Nürnberger haben Sie da gerade gehört. Auf ihn und uns hier von Umwelt und Verbraucher folgt gleich Christoph Heinemann mit den Informationen am Mittag. Da geht's unter anderem um einen Boom erneuerbarer Energien, ausgerechnet im Trump-Kernland Texas. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.